Wow. Es ist ein Monat her, dass ich hier bin oder hier angekommen bin. Mein Praktikum neigt sich dem Ende entgegen. Und ich muss schon zugeben, dass ich das schon ziemlich genossen habe hier mit euch. Dass ich sowohl die Gemeinde als auch die Jugend schon ziemlich lieb gewonnen habe, kann ich auch sagen, so zum Teil mein Herz geschlossen habe. Und das sich schon fast wie zu Hause anfühlt, wenn ich das mal so sagen kann. Und deswegen möchte ich mich bedanken für eure Liebe, eure Herzlichkeit, die Zeit, die ihr mir geschenkt habt oder die ich mit euch verbringen durfte in den letzten Wochen. Und natürlich danke ich Lukas dafür, dass ich heute Abend hier stehen darf und eine von seinen Predigten übernehmen durfte. Ja, ich sehe schon, du hast einen Stift und Zettel rausgeholt. Ja. Ich weiß ja, wo der Hinterausgang ist. Genau, und so möchte ich auch gleich zur Predigt kommen. Und vorher, so wie auch wenn Lukas gebetet hat, möchte ich auch noch ein kurzes Gebet sprechen. Guter Gott, dein Wort ist Wahrheit. Und dein Wort ist auch manchmal sehr ernst. Du kennst das Herz von jedem hier. Du bist der allwissende und allgegenwärtige Gott. Du bist ja heute Abend hier. Und dafür danke ich dir, dass du mit mir bist und mir helfen wirst. Aber ich danke dir auch dafür, dass du bei jedem Einzelnen heute hier bist. Gegenwärtig, wissend, wie es um einen jeden steht. Vater im Himmel, du bist der heilige Gott. Und ich bete, dass du mir hilfst zu reden und meinen lieben Brüdern und Schwestern und Freunden hier Ohren gibst zu hören. Dass du mit deiner Heiligkeit das Leben eines jeden durchleuchtest und läuterst, uns Gottesfurcht gibst, uns ein neues Feuer für dich gibst. Und das bitte ich zur Ehre deines Sohnes. Amen. Wir befinden uns ja in der Predigtreihe, wenn Gott Menschen tötet. So ungefähr, so klingt die ja. Und der Text, mit dem ich mich auseinandersetzen durfte, war für mich persönlich extrem herausfordernd. Und ich denke, ihr werdet das auch im Laufe der Predigt merken. Und ich hoffe, dass er auch für euch so herausfordernd wird. Noch vorab, ich werde Lukas später zwei Sätze schicken. Von einem meiner Profs, oder von denen ich als Testament gelernt habe, die das, was ich gleich in etwas länger erklären werde, auf den Punkt in einem Satz bringen. Und das soll euch zur Hilfe dienen, wenn ihr in Zukunft die ersten zwei Bücher Mose lesen werdet. Unser Text befindet sich im dritten Buch Mose, den wir heute betrachten werden. Und ich möchte jetzt nur kurz einen inhaltlich-thematischen Überblick über die ersten zwei Bücher Mose geben, die uns eine Lesebrille an die Hand geben, wie wir diese beiden Bücher lesen. Aber nicht nur das, sie sind auch grundlegend für das dritte Buch Mose. Und ich bitte um Verzeihung, ich werde nicht erste und zweite und dritte Mose sagen ganz Zeit, sondern Genesis, Exodus, Levitikus und Numeri, weil mir das einfacher ist, weil man das halt so irgendwie drin hat. Und deswegen hoffe ich, habt ihr Nachsicht mit mir. Genesis, erste Mose, Exodus, zweite Mose, dritte Mose, Levitikus, vierte Mose, Numeri und Deuteronomium, fünfte Mose. Das könnt ihr euch wahrscheinlich merken oder das wisst ihr schon. Genau, und ich möchte jetzt kurz einen Überblick geben. Genesis, sprich das erste Buch Mose, beschreibt uns Gott. Israels Gott ist der Schöpfer, der souveräne Schöpfer über alle Dinge. Er sprach und es ward so. Und dieser souveräne Gott hatte eine Absicht, nämlich eine Bundesherrschaft aufzurichten. Und er demonstriert durch dieses Buch hindurch, dass diese Bundesherrschaft, die er im Begriff steht aufzurichten, nicht durch die Sündhaftigkeit der Menschen verhindert werden kann. Und so fängt er an, in Genesis eine Geschichte zu schreiben mit einem Mann namens Abraham. Eine Geschichte, die, ich sage mal, mit einem Sünder beginnt und eine Aussicht auf einen Vollkommenen bietet. Und in diesem Leben von Abraham und in dieser Geschichte von Abraham demonstriert Gott, dass trotz Sünde und trotz Verfehlung, trotz Sorgen und widrigen Umständen, er zu seinem Ziel kommt. Er seine Verheißungen erfüllt. Und was sind die Verheißungen unter anderem an Abraham? Abraham, aus dir werde ich eine Nation schaffen. Und Abraham, Genesis 15, deine Nation wird geknechtet werden über einen langen Zeitraum, aber ich werde sie retten. Und so schreibt Gott diese Geschichte und wir bewegen uns ins Buch Exodus, dort, wo Gott sein Volk gründet, wo er seine Verheißung tatsächlich erfüllt. Einmal, er gründet das Volk und zweitens, er rettet dieses Volk. Durch einen Mann, Mose, befreit er ein riesiges Volk aus der Knechtschaft der Ägypter, aus der Sklaverei, wo sie über 400 Jahre lang geknechtet worden sind. Aber was Gott in diesem Buch auch demonstriert ist, ja, ich bin ein Retter, aber ich bin mehr als ein Retter. Gott will nicht nur Retter sein. Er will mehr als ein Retter sein. Er möchte gegenwärtig sein. Er möchte Gemeinschaft haben mit denen, die er gerettet hat. Er möchte ihr Gott sein und sie sollen sein Volk sein. Und deswegen gibt er in diesem Buch zum Ende hin diese Anweisung vom Bau der Stiftshütte. Von dem Ort, wo Gott gegenwärtig sein will, wo Gott seinem Volk begegnen will. Und auch dort schließt er einen Bund mit seinem Volk, wo sie sich einander versprechen. Und dann bewegen wir uns zu Levitikus, dem dritten Buch Mose. Und jeder, der jetzt aufgepasst hat, wird sich vielleicht die Frage stellen, Moment mal, der souveräne Schöpfer Gott rettet ein Volk, der heilig und vollkommen ist und über allem steht, wie soll der bitte unter Sündern präsent sein? Wie soll der unter einem sündigen Volk leben? Wie soll das gehen? Vor allem Dingen, wenn wir Israel ein wenig kennen. Ein Volk, das murrt und meckert. Ein Volk, das nicht nach Gott fragt, die Schuld von sich weist und sie bei anderen sucht. Ein Volk, das zweifelt und ungläubig handelt, das in Hurerei und Götzendienst verfällt. Wie soll ein heiliger Gott inmitten eines solchen Volkes leben? Und auf diese Frage antwortet das Buch Levitikus. Wie kann ein heiliger Gott inmitten von sündigen Menschen sich offenbaren und Zutritt zu sich verschaffen, ohne dass Sünder in seiner Gegenwart umkommen? Kann dieser Gott unter seinem Volk wohnen? Ja, das kann er, das sagt er. Aber er stellt Forderungen, Bedingungen. Aber kann er Bedingungen stellen? Ja, das kann er. Und ich möchte zwei Illustrationen euch kurz an die Hand geben. Erstens, jemand, der in Deutschland geboren wird, ist unter deutschem Recht. Er ist diesem Gesetz unterworfen in so einem Land, hat sich diesem Gesetz zu beugen. Und wenn er gegen dieses Gesetz handelt, muss er mit Konsequenzen seitens des Staates rechnen. Der Staat tritt dann als Richter oder als Ankläger und Richter auf. Derjenige, der auf Gottes Erde geboren wird, ist unter Gottes Recht und hat sich unter Gottes Gesetz zu stellen. Und sofern er das nicht tut, hat er Gott zum Ankläger und zum Richter. Und die zweite Illustration ist eine andere. Nehmen wir an, dass ein junger Mann, der eine Frau liebt und der ihr seine Liebe beweist und der sie dann letztendlich heiratet und mit diesen Liebesbeweisen fortfährt. Darf er erwarten, dass sie ihm treu bleibt? Darf er erwarten, dass sie ihm Liebe zurückgibt? Die Jünger sagen, ja klar, natürlich darf er das erwarten. Erstens haben die beiden Bund vor Gott und Menschen geschaffen. Vor Gott ist das ein Gesiegel, versiegelt. Aber nicht nur das, sondern man kann es auch erwarten, aus Liebe aufgrund von erfahrener Liebe. Der Mann liebt sie unaufhörlich, deswegen kann er auch andersrum Liebe erwarten. Und in den ersten drei Büchern Mose begegnet uns sowohl der gewaltigste König, wir könnten sagen der größte Politiker, der Herrscher über alle Dinge und der größte Liebhaber. Er rettet sein Volk aus Liebe. Er will unter seinem Volk sein aus Liebe. Und deswegen schafft er Mittel und Wege, um seinem Volk nahe zu sein, um sich selbst seinem Volk zu schenken. Aber dabei hat er klare Anweisungen an das Volk, die sie erfüllen müssen. Und das lesen wir beispielsweise in Levitikus 19,2. Ich weiß nicht, ob die Verse eingeblendet teilweise werden, auf jeden Fall ein paar. Ihr müsst auf jeden Fall nicht alle aufschlagen. Huch, jetzt habe ich das weggemacht hier gerade. Jetzt muss ich mal kurz zurück. So. Rede zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel und sprich zu ihnen. Ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Das ist eine Anweisung Gottes. Eine der zentralsten Aussagen in Levitikus. Es geht um Heiligkeit und Gottes Volk soll heilig sein. Warum? Weil Gott heilig ist. Und wir wollen uns heute mit der Heiligkeit Gottes beschäftigen. Und mein Wunsch und mein Gebet ist, dass Gottes Heiligkeit euch bewusst wird. Und dass sie euer ganzes Leben beeinflusst. Dass sie euer Denken verändert. Dass sie eure Haltung gegenüber Gottes Wort radikal erneuert. Dass euer Gebetsleben dadurch wirklich geprägt wird. Dass Gottes Heiligkeit euch Ehrfurcht weckt. Dass ihr ganz anders nächsten Sonntag in dieses Gotteshaus kommen werdet. Gottes Heiligkeit, das ist das Thema. Und deswegen habe ich die Predigt folgendermaßen überschrieben. Wie kann ich einem heiligen Liebhaber gefallen? Wie kann ich einem heiligen Liebhaber gefallen? Mit diesem Hintergrund aus Genesis, Gott, der allmächtige König, der ein Volk verheißt, Exodus, der souveräne Retter seines Volkes und Levitikus, der heilige Liebhaber seines Volkes. Mit diesem Hintergrund wollen wir uns jetzt dem Bibeltext zuwenden. Aber vorher erläutere ich den Zusammenhang, den Kontext von unserer Bibelpassage heute. Gott hat in den ersten 7 Kapitel des Buches Levitikus dargelegt, Leute, das sind die Opfer, die ihr bringen sollt, um Vergebung zu erfahren, um euren Dank und eure Hingabe auszudrücken. Und er beschreibt, wie auch der Priesterdienst eingeweiht werden soll, damit das Volk überhaupt Gott begegnen kann. Und das finden wir alles in Kapitel 8 und 9 in diesem Buch verfasst. Und die Priester beginnen sich zu reinigen, beginnen Opfer darzubringen, beginnen den Gottesdienst zu feiern. So das erste Mal so wirklich. Und diese Opfervorschriften und Reinigungsriten, die machen 2 Sachen deutlich. Erstens, Leute, ich will euch nah sein. Aber ich kann es nicht, weil ihr nicht rein seid. Deswegen reinigt euch. Und auf der anderen Seite, zweitens, ich bin der heilige Gott. Der heilige Gott. Und ihr sollt wissen, dass ein Unterschied da ist, ein gravierender Unterschied zwischen euch und mir. Und das in meine Gegenwart zu treten, ein unglaubliches Vorrecht ist. Und nun bereiten die Priester all das vor und opfern. Und hier steigen wir in den Text hinein. Levitikus 9, ab Vers 22 lese ich. Erstmal bis Ende des Kapitels. Und Aaron erhob seine Hände gegen das Volk hin und segnete sie. Und er stieg herab nach der Opferung des Sündopfers und des Brandopfers und des Friedensopfers. Und Mose und Aaron gingen in das Zelt der Zusammenkunft hinein. Und sie kamen heraus und segneten das Volk. Und die Herrlichkeit des Herrn erschien dem ganzen Volk. Und es ging Feuer aus von dem Herrn und verzehrte das Brandopfer und die Fettstücke auf dem Altar. Und das ganze Volk sah es und sie jauchzten und fielen auf ihr Angesicht. Was für eine Szene. Gott nimmt das Opfer an. Er sagt, ja, ich werde unter euch wohnen und ich nehme das Opfer an. Und das Volk bricht in Jubel aus. Gott ist für uns. Und dann lesen wir weiter. Und die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder seine Räucherpfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer vor dem Herrn dar, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer von dem Herrn aus und verzehrte sie, und sie starben vor dem Herrn. Und Mose sprach zu Aaron, dies ist es, was der Herr geredet hat, indem er sprach, in denen, die mir nahen, will ich geheiligt, und vor dem ganzen Volk will ich verherrlicht werden. Und Aaron schwieg. Und Mose rief Misael und Elzaphan, die Söhne Usiels, des Sohnes des Onkels Aarons, und sprach zu ihnen, tretet herzu, tragt eure Brüder vom Heiligtum weg, außerhalb des Lagers. Und sie traten herzu und trugen sie in ihren Leibröcken weg, außerhalb des Lagers, so wie Mose geredet hatte. Und Mose sprach zu Aaron und zu Eleazar und zu Itamar, seinen Söhnen, eure Häupter sollt ihr nicht entblößen und eure Kleider nicht zerreißen, damit ihr nicht sterbt und er nicht entzürne über die ganze Gemeinde. Aber eure Brüder, das ganze Haus Israel, soll diesen Brand beweihen, den der Herr angerichtet hat. Und vom Eingang des Zeltes der Zusammenkunft sollt ihr nicht weggehen, damit ihr nicht sterbt. Denn das Öl der Salbung des Herrn ist auf euch. Und sie taten nach dem Wort Moses. An drei Punkten wollen wir diesen Text durcharbeiten. Erstens, gottloser Gottesdienst. Zweitens, tödlicher Gottesdienst. Drittens, gottgefälliger Gottesdienst. Erstens, gottloser Gottesdienst. Ich weiß nicht, was diese Geschichte in euch auslöst, was das in euch bewegt. Es ist ja regelrecht ein Gefühlschaos, das hier entsteht. Eine emotionale Wende, von himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Von Jubel und Gelächter zu Stille. Von Lachen zu Weinen, von Freude zu Furcht. Du fragst dich wahrscheinlich, was ist bitte hier passiert? Was rechtfertigt bitte schön so eine Dramatik? Aber bevor wir uns dieser Dramatik zuwenden, wollen wir uns den Personen zuwenden, die diese Dramatik verursacht haben. Es heißt im Vers 1, die Söhne Aarons, Nadab und Abihu. Die Männer, die uns hier in der Geschichte präsentiert werden, sind nicht irgendwelche Männer. Es sind die Söhne Aarons, des Hohepriesters, des Mannes, der die höchste Stellung im Volk hat, der das höchste geistliche Amt bekleidet, der religiöse Führer. Seine Söhne sollten doch gottesfürchtige Erziehung erlebt haben. Ja, wir wissen, Aaron hat bereits vorher versagt, dennoch hat Gott ihn berufen. Er war das Sprachrohr Gottes an vielen Stellen. Er war die Speerspitze des Volkes, von Gott berufen. Solche Söhne, die müssten doch wissen, wer Gott ist. In gewisser Art und Weise ähneln wir diesen beiden sehr. Aber da kommen wir gleich noch detaillierter hin. Diese Söhne, sie hatten nicht nur dieses Privileg, so einen Vater zu haben, sondern sie hatten noch ein Privileg. Und zwar war der Erste der Erstgeborene. Und die Erstgeborenen hatten ein großes Vorrecht. Und Aaron erlebt an diesem Tag etwas Schreckliches, wo wir gleich hinkommen werden. Der Erstgeborene ist nicht mehr. Und neben diesen beiden Privilegen, Sohn, Topvater, Erstgeborener, kommt jetzt der Gipfel des Ganzen. Exodus 24, das schlagt ihr bitte auf, wenn es nicht an die Wand geworfen wird. Exodus 24, die Verse 1, 9 bis 11. Ist da? Yes. Was war dieses Privileg? Und er sprach zu Mose, Gott, steige zu dem Herrn herauf, du und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten, und 70 von den Ältesten Israels und betet an von fern. Worin besteht das Privileg? Sie sollen hinaufgehen auf den Berg. Um was zu tun? Vers 9 und 10 und 11. Und Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels stiegen hinauf und sie sahen den Gott Israels. Und unter seinen Füßen war es wie ein Werk von Saphirplatten und wie der Himmel selbst an Klarheit. Und er streckte seine Hand nicht aus gegen die Edlen der Kinder Israel. Und sie schauten Gott und aßen und tranken. Worin bestand das Privileg? Sie haben Gott gesehen, zumindest in gewisser Art und Weise. Sie haben dieses Privileg erlebt, in Gottes Gegenwart zu sein, ihm nahe zu sein. Wenn jemand doch wüsste, wer Gott ist, dann diese beiden auch. Und dann kam noch die Ordination zum Priestertum in Levitikus 18 von diesen beiden. Das braucht ihr nicht aufschlagen. Diese beiden Männer hatten so viele Privilegien. Topfamilie, Erstgeborener und Zweitgeborener. Dann haben sie das Privileg, Gott sehen zu dürfen. Und sind dann noch ordiniert. Viele von uns gleichen diesen. Ich würde sagen, wir alle. Wir kennen von klein auf biblische Geschichten, werden christlich erzogen, lernen zu beten, im Gottesdienst mitzusingen, haben vielleicht gottesfürchtige Eltern, kennen die Einladung des Evangeliums. Wir kennen Gott in gewisser Art und Weise, so wie Nadab und Abihu. Und du, der du Christ bist, kennst das noch viel besser, als was ich eben beschrieben habe. Du kennst es, versöhnt zu sein mit Gott. Du kennst es, ihm zu dienen. Diese beiden Männer haben eine Menge mit uns gemeinsam. Aber was taten sie mit all diesen Privilegien? Wir lesen dann im ersten Vers auf einmal etwas Positives erstmal, was halt Priester machen. Das heißt nämlich, nahm jeder seine Räucherpfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf. Was halt Priester tun? Sie nehmen Räucherpfannen, sie tun Feuer hinein, Räucherwerk benutzen sie auch. Und ihre Priesterkarriere scheint so ganz normal anzulaufen, so nach Plan zu verlaufen. Doch der Rest des Verses belehrt uns etwas anderen. Und sie brachten fremdes Feuer vor den Herrn dar, das er ihnen nicht geboten hatte. Sie bringen ihm fremdes Feuer dar. Was ist das? Was heißt das, fremdes Feuer? Und die Ausleger sind sich nicht ganz sicher. Aber die naheliegendste Antwort ist die, dass sie Feuer von außerhalb des Heiligtums herbrachten. In Levitikus 16, 12 heißt es, dass die Priester vom Altar im Tempel Feuer für ihre Opferriten nehmen sollten. Aber sie brachten damit zum Ausdruck, ach, jedes Feuer genügt. Come on, Alter, ist doch nichts Besonderes. Aber Gott sagt, hey, ein solches Feuer ist unheilig, ist unrein, ist unzulässig. All eure Reinigungsvorschriften, die ihr eben erfüllt habt und die Opfer, die ihr eben gebracht habt, die wischt ihr einfach vom Tisch damit. Ihr pfeift auf mich. Das war kein zufälliger Ausrutscher. Was diese beiden Männer taten, es war kein kleines Detail, das sie missachteten. Nein, von Gott geboten. Und dann übertreten. Wisst ihr, es wäre so, als ob Peter beim Abendmahl auf einmal irgendwelche Riten und Symbole hinzufügen würde, irgendwelche okkulten Praktiken da anfangen machen würde. So wäre das. Absurd. Fürchterlich. Gott hatte es nicht geboten, so zu handeln. Und sie übergingen es einfach. Als ob der Dienst an Gottes Haus keinerlei Beachtung bräuchte. Ihr Gottesdienst war gottloser Gottesdienst, losgelöst von Gottes Wort, losgelöst von Gottes Maßstäben und Vorstellungen, einfach nach eigener Vorstellung, nach eigenem Gutdünken. Männer mit den besten Voraussetzungen und hervorragendsten Privilegien, die handeln, als ob Gottes Vorstellungen für den Dienst einfach Latte sind. Was das für uns bedeutet, schauen wir uns später an. Aber wir wollen uns zunächst die Konsequenzen ihrer Tat widmen. Was uns zum zweiten Punkt bringt. Zweitens, tödlicher Gottesdienst. Zweitens, tödlicher Gottesdienst. Was waren die Konsequenzen für ihren gottlosen Gottesdienst? In Exodus 19, 22 warnte Gott die Priester leichtfertig, sich Gott zu nahen. Das sehen wir jetzt. Ja, genau. Und auch die Priester, Exodus, 2. Mose 19, 22. Und auch die Priester, die zu dem Herrn nahen, sollen sich heiligen, dass der Herr nicht in sie einbreche. Dort auf dem Berg hat Gott gesagt, Leute, wenn ihr hochkommt, ihr Priester, sorgt dafür, dass ihr heilig seid. Und ebenso galt es für diese beiden, Nadab und Abihu, heilig zu sein, wenn sie Gott nahen wollten. Sie waren es nicht und wir sehen schlagartig das Gericht Gottes. Da ging Feuer von dem Herrn aus und verzehrte sie und sie starben vor dem Herrn. Feuer ist in der Bibel häufig ein Symbol für Gericht. Wir haben 12 Bibelstellen im gesamten Alten Testament, in der gesamten Bibel. 6-mal davon ist Feuer vom Himmel Segen oder Feuer von Gott und 6-mal Gericht, Verdammnis. Und diese beiden Kerle, Nadab und Abihu, sie kannten Gott im Feuer. Sodom und Gomorra, wo Feuer und Schwefel vom Himmel regnete, war ihnen nicht unbekannt. Und da in Exodus 24, 17, bei dem heiligen Berg, wo das Volk drumherum stand, heißt es, und die Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn war wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges vor den Augen der Kinder Israel. Und im Laufe der Geschichte offenbarte Gott sich immer wieder im Feuer. Denken wir nur an Numeri 11, wo das Volk klagt und es heißt, und es geschah, als das Volk sich beklagte, dass es übel war in den Ohren des Herrn. Und als der Herr es hörte, da entflammte sein Zorn und ein Feuer des Herrn brannte unter ihn und fraß am Ende des Lagers. Oder denken wir an Numeri 16,35, wo die Sippe Korach aufbegehrt gegen Gott. Und es heißt, und Feuer ging von dem Herrn aus und fraß die 250 Männer, die das Räucherwerk dargebracht hatten. Gott richtete im Feuer. Und so wie Feuer von dem Herrn in Kapitel 9,24 das Opfer verzehrte und das ganze Volk in Jubel ausbrachte, verzehrte das Feuer Gottes diese beiden und es brach Furcht aus. Sie brachten falsches Feuer und Gott antwortete mit echtem göttlichen verzehrenden Feuer, sodass sie starben vor dem Herrn. Und du sagst jetzt, Mann, Alter, die haben doch nur eine Sache falsch gemacht. Eine Sache, Mann. Und dann gleich sterben? Adam und Eva kannten die Gegenwart Gottes. Sie haben einmal gesündigt und wurden aus dem Tempel, dem Garten Eden, der Gegenwart Gottes verbannt. Sie kannten Gottes Gebot und übertraten es aus Unglaube und aus Stolz. Und diese beiden Männer, Nadab und Abihu, sie kannten die Gegenwart Gottes. Sie haben Gott gesehen auf dem Berg. Und sie haben dennoch seine Gebote leichtfertig übertreten und wurden verbannt aus dem Land der Lebenden und aus der Gegenwart Gottes. Wenn Gott das nicht getan hätte und einfach die Sünde der Priester so übersehen hätte und die einfach fortgefahren wären in ihrer Manier, dann hätte das Volk in Zukunft Gott nicht auf ihrer Seite, hätte Gott ihre Opfer nicht mehr angenommen. Und so richtet Gott sie an Ort und Stelle und macht deutlich, er ist heilig. Meine Lieben, Gott ist heilig. Er ist wirklich heilig. Er spielt nicht mit Sünde. Er toleriert keine Sünde. Wisst ihr, Jesaja beschreibt in Jesaja Kapitel 6, wo er Gott auf dem Thron sitzt. Da sind Seraphim, Wesen, die Engeln gleichen, mit 6 Flügeln. Und die rufen bis heute, jetzt wo ich predige, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Sie rufen das die ganze Zeit. Und während sie rufen, vermögen sie nicht, diesen anzuschauen, weil er so heilig ist. Denn es heißt, mit 2 fliegen sie und mit 2 bedecken sie ihr Angesicht. Sie können die Heiligkeit Gottes nicht ertragen. Sie, die ohne Sünde sind, die nie gesündigt haben. Wie viel weniger können Menschen es? Wisst ihr, wir haben keine Ahnung von Gottes Heiligkeit. Von dem Gott, mit dem wir es zu tun haben. Seine Heiligkeit reinigt, seine Heiligkeit verzehrt, seine Heiligkeit verwandelt. Seine Kraft kann man, oder seine Heiligkeit kann man mit Elektrizität vergleichen. Elektrizität ist eine nützliche, wunderbare Energiequelle. Aber um sicher mit ihr zu arbeiten, ist es so, dass man sehr vorsichtig und scharfsinnig handeln muss. Denn wenn ich einfach so freiliegendes Draht anpacke, dann kann es sein, dass ich mich verbrenne. Oder es kann sein, dass ich mich wirklich ernsthaft verletze oder im schlimmsten Fall je nach Spannung draufgehe, sterbe. Und wenn sich ein Mensch Gott nähert, vermittelt Gottes Heiligkeit Leben, etwas Wunderbares, Lebensveränderndes, wenn der Mensch sich in richtiger Art und Weise Gott nähert. Aber wenn der Mensch sich in Unheiligkeit, in Unreinheit, in Sünde Gott nähert, versucht irgendwie so in die Gegenwart Gottes zu gelangen, in seinem Zustand, dann verzehrt Gott ihn. Nadab und Abihu wurden verzehrt. Und ihre Leichname wurden außerhalb des Lagers abgelegt, wie es heißt in den Versen 4 und 5. Tretet herzu, tragt eure Brüder vom Heiligtum weg, außerhalb des Lagers. Und sie traten herzu und trugen sie in ihren Leibern weg, außerhalb des Lagers, so wie Mose geboten hatte. Und R.C. Sproul sagt an dieser Stelle, dass selbst in ihrem toten Zustand diese Leichname so unheilig waren, dass Gott es nicht ertragen hat, sie in seiner Gegenwart zu haben. Sie sollen raus aus dem Lager, weit weg vom Volk. Und vielleicht erschreckt es euch, aber Aaron und seine Söhne, seine lebenden Söhne, durften Nadab und Abihu nicht bestatten, durften keine Totenklage feiern. Es heißt nämlich in Vers 6, eure Häupter sollt ihr nicht entblößen und eure Kleider nicht zerreißen. Und das war ein Ausdruck damals von Totenklage, von starkem Schmerz, von innerem Zerbruch. Wenn Leute gestorben sind, haben die Leute ihre Kleider zerrissen, haben geheult, geweint, ihre Häupter entblößt. Und Gott hat gesagt, ihr nicht. Auf keinen Fall macht ihr das. Ihr verlasst auch nicht dieses Zelt, diesen Ort, wo ich bin. Und das klingt vielleicht hart. Aber erstens durften die Priester nicht Leichname in der Regel anfassen, vor allem nicht der Hohepriester, weil sie sich dadurch verunreinigt hätten und dann wieder diesen ganzen Reinigungszyklus beginnen müssten. Und dazu kam es wahrscheinlich auch, dass Gott dadurch deutlich machen wollte, Leute, ihr nehmt nicht an der Bestattung teil, weil ich sie gerichtet habe, weil ich sie getötet habe. Die überlebenden Priester, obwohl sie Brüder waren, mussten sich ganz mit dem Standpunkt Gottes identifizieren und durften nicht den Verdacht erwecken, dass die Sünden ihrer Brüder in irgendeiner Art und Weise gerechtfertigt wären. Nein, diese Strafe war gerecht und das sollten sie akzeptieren, anerkennen. Und auch daraus lernen. Und Gott macht hier wieder unmissverständlich deutlich, dass er heilig ist, dass er absolut heilig ist, dass derjenige, der ihm begegnen möchte, nicht leichtfertig mit Gott umgehen kann. Aus gottlosem Gottesdienst wird tödlicher Gottesdienst. Und was hat diese Geschichte mit uns zu tun? Ich bin nicht Nadab und ich bin nicht Abihu. Und ihr auch nicht. Aber diese Männer hatten in erster Linie geistliche Leitungspositionen. Und daher will ich zuerst mir selbst, aber auch allen Brüdern, die hier am Wort dienen, zusprechen. Aber nicht nur denen, sondern allen, die Hauskreise leiten. Alle, die Seelsorge in Zukunft machen werden. Alle, die Kindergottesdienste machen. Alle, die geistliche Leitungs- oder Führungspositionen übernehmen. An euch, an uns will ich zuerst das Wort wenden. Ist dir, ist mir bewusst, wie heilig Gott ist? Ist dir und mir bewusst, welchem Gott ich diene? Wie gehst du mit seinem Wort um? Wie reagierst du, wenn er dich auf Sünden hinweist? Fährst du einfach fort und meinst dann, ach, ich kann einfach so weitermachen und auch einfach dienen, trotz meiner Sünde, einfach so Larifari, Wie begegnest du ihm im Gebet? Diesem heiligen Gott? Aber ich frage letztendlich jeden Einzelnen hier, wenn du zum Gottesdienst am Sonntagmorgen kommst, ist dir bewusst, dass du auf heiligen Boden trittst? Ist dir bewusst, dass du unter Gottes Volk trittst und damit direkt in seine Gegenwart? Ist dein Herz und dein Lobpreis auf diesen Gott ausgerichtet und echt? Erwartest du seine Gegenwart und Hilfe? Oder tolerierst du Sünde, spielst mit ihr, badest in ihr und meinst, dass alles cool ist? Hey, Sonntagmorgen ein bisschen singen und so ist doch auch nicht verkehrt. Mit einem heuchlerischen Herzen? So wie die beiden? Gott ist heilig, vergiss das nicht. Er will gottgefälligen Gottesdienst. Und so kommen wir zum dritten Punkt. Gottgefälliger Gottesdienst. Gottgefälliger Gottesdienst. Manch einer wird sich jetzt fragen, warum habe ich gesagt, dass Levitikus Gott als heiligen Liebhaber darstellt? Nach so einer Story. Aber ich sagte, er ist ein heiliger Liebhaber. Ein Liebhaber, der ernst genommen werden möchte und der sein Gegenüber ernst nimmt. Er hat Abihu und Nadab sehr ernst genommen mit ihrem Handeln. Er ist ein heiliger Liebhaber, der zuerst seine Ehre liebt und für diese Ehre kämpft. Ein heiliger Liebhaber, dessen Unbeflecktheit und Reinheit, Unversehrtheit derart einzigartig und wunderschön ist, dass sie den, der zu ihm im Glauben kommt, der sich im Glauben ihnen naht, den Atem raubt, die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht. Wenn du diesen heiligen Gott siehst, durch Jesus Christus im Glauben, dann begehrst du ihn. Und dieser heilige Liebhaber will sich dir ganz schenken, wenn du dich ihm ganz schenkst. Und so komme ich zu dieser alles entscheidenden Frage: Wie sieht denn jetzt gottgefälliger Gottesdienst aus? Und wie kann ich einem heiligen Liebhaber gefallen? Das heißt in dem Vers 3, Mose sprach zu Aaron, dies ist es, was der Herr geredet hat, indem er sprach: In denen, die mir nahen, will ich geheiligt, und vor dem ganzen Volk will ich verherrlicht werden. Mose zeigt an dieser Stelle zuerst einmal auf, warum Nadab und Abihu gestorben sind. Aber er zeigt auf der anderen Seite auf, wie gottgefälliger Gottesdienst aussieht. Er sagt, in denen, die mir nahen, will ich geheiligt werden. Was bedeutet das, geheiligt werden? Und ich habe so häufig gesagt, heilig, geheiligt sein, was bedeutet das? Was hat das für eine Bedeutung? Das ist ganz simpel. Die primäre Bedeutung, die grundlegende Bedeutung ist, abgesondert sein, ganz anders zu sein. Oder so wie Stephen Lawson es sagt, Gott spielt in einer ganz anderen Liga. Da oben ist er und hier unten sind wir. Gott ist ganz andersartig als wir. Er ist weit über uns. Aber nicht nur das, sondern er ist auch rein, vollkommen, perfekt, sündlos, unbefleckt und so weiter. Da ist nichts Negatives an oder in ihm. Und Gott will in dem Leben dessen, der sich ihm naht, geheiligt werden. Und Gott im Leben zu heiligen bedeutet so viel wie ihn ehrfürchtig betrachten, ihm den Platz geben, der ihm zusteht im eigenen Herzen, der ihm gebührt, nämlich dem höchsten, den obersten Platz und ihn auch dementsprechend zu behandeln. Aber bevor ich überhaupt mich Gott nahen kann. Bevor ich ihn heiligen kann in meinem Leben, muss ich mir erstmal einer Problemstellung bewusst sein. Wir als Menschen sind nicht von Natur aus Kinder Gottes oder Volk Gottes. Und wir beten nicht von Natur aus den lebendigen, wahren Gott an. Vor allen Dingen nicht, wie es sich gebührt, sondern wir beten die Götter dieser Welt an. Dinge wie Sport, Gesundheit, Mode, Politik, Religion, Autos, Netflix, Hobbys und so weiter, wo die Leute unserer Zeit ihr ganzes Zeitpensum reinknallen und sich nur mit solchen Dingen beschäftigen und dem huldigen. Das ist die gottlose Natur. Wir sind von Natur aus alles andere als heilig. Und wenn wir versuchen würden, in die Gegenwart Gottes zu treten, würden wir umkommen, verzehrt werden. Aber da sind auch die Religiösen, die frommen nach außen, die versuchen, über verschiedene Religionen sich den Weg zu Gott zu bahnen, aber auch die in Kirchen sitzen, aber mit dem Herzen Gott nicht kennen, keine Beziehung mit ihm haben, aber trotzdem dabei sind, Bibel lesen, auch mal in einem Hauskreis beten oder sowas. Aber diese tote Religion bewegt dich nicht einen Millimeter näher zu Gott. Man meint selbst zu wissen, wie man Gott nahen kann. Man meint selbst zu wissen, wie Gott ist und schürt sich seine eigenen Vorstellungen über den, der da irgendwie über uns ist. Genau wie Nadab und Abihu sind wir. Wir haben gesündigt wie diese beiden. Aber Gott hat uns noch nicht umgebracht. Wir sitzen hier heute Abend und tatsächlich werden jeden Tag auf der ganzen Welt Milliarden von Sünden begangen. Und Gottes Heiligkeit wird beschmutzt und bespuckt. Und er lässt Gnade walten. Denn er hat kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern darin, dass er umkehrt und lebt. Er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er ist langmütig und geduldig gegen diese korrupte Welt, gegen diese sündige Welt. Und so wie die Gläubigen des Alten Testaments auf den kommenden Messias vertrauten, auf ihn ihre Hoffnung setzten und dadurch gerecht und heilig gesprochen wurden und so Gott nahen konnten, kannst auch du ihm heute nahen. Kannst auch du heute Vergebung finden, Erlösung finden, wenn du auf den gekommenen Messias, Jesus Christus, deine Hoffnung setzt. Und du wirst durch ihn gerecht gesprochen und wirst heilig gemacht. Und der du das bist, der du schon dein Vertrauen auf Jesus gesetzt hast, du bist heilig gesprochen. Kolosser 1, 21 und 22 sagen, und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Mit welchem Ziel? Wer kann in Gottes Gegenwart fortwährend leben? Der Heilige. Und was hat Gott gemacht? Versöhnt, um euch heilig und tadellos und unanklagbar vor sich hinzustellen. Durch Christus sind wir heilig geworden. Durch Jesus sind wir unverklagbar geworden und können uns Gott froh und frei nahen. Aber dennoch ruft dieser Gott uns auf, heilig zu sein. Der Stellung nach sind wir es. Aber unserem praktischen Leben nach noch nicht. Und dementsprechend gilt es, das zu fokussieren. Heiligung. Aber nicht nur aufgrund mangelnder Heiligung einfach, und ich will heilig werden, sondern auch aufgrund der Berufung sollen wir dieser Heiligung nachjagen. Und es heißt in 1. Petrus Kapitel 2, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Priester, so wie Nadab und Abihu, sind wir alle, wenn wir in Jesus Christus sind, wenn wir auf ihn unser Vertrauen gesetzt haben. Wir sind zu Priestern Gottes geworden und sollen Gottesdienst feiern. Aber unser Gottesdienst beschränkt sich nicht allein auf den Jugendgottesdienst oder auf den Gottesdienst am Sonntagmorgen, sondern weit darüber hinaus. Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein heiliges, lebendiges und Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Was ist das denn, Paulus? Gottesdienst? Er redet nicht über Kirche, er redet nicht über Jugend, über Hauskreis oder sowas. Nein, er redet vom ganzen Leben. Dein ganzes Leben soll ein Gottesdienst sein. Jeden Tag, jeden Augenblick, an jedem Ort, zu jeder Zeit soll dein Leben ein Gottesdienst sein. Und wie sieht dieser Gottesdienst beispielsweise aus? Hier würde ich am liebsten viel Zeit mit euch verbringen, aber die haben wir nicht. Deswegen gehen wir zu Jakobus, Kapitel 1, und suchen mal ein praktisches Beispiel heraus. Ein reiner? Genau. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser. Zur Kirche gehen, bei Jugend sein, Hauskreis halten. Bingo. Nicht. Sondern Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, erstens. Sich schwacher Leute anzunehmen. Bedürftige zu lieben. Alleingelassene nah zu sein. Das ist Gottesdienst. Aber nicht nur das, sondern sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Anders gesagt, aktive Heiligung ist gottgefälliger Gottesdienst. Wenn ich durch den Tag gehe und sage, Herr, ich will dir gefallen und ich will nicht in Sünde fallen und ich will mit den alten Mustern brechen und so weiter, und dann kommt irgendwas und Herr, hilf mir. Das ist Gottesdienst. Unser ganzes Leben soll ein Gottesdienst sein, ein Dienst für Gott, eine Anbetung der Gnade. Denn wir leben Coram Deo. Alle Zeit in der Gegenwart Gottes, nicht nur am Sonntagmorgen. Und dementsprechend fordert uns Gott auf, heilig zu sein, der Heiligung nachzujagen. Wer Gott nah sein will, wer ihn noch intimer erleben will, wird dies nur, wenn er der Heiligung nachjagt, wenn er auf Heiligung bedacht ist. Und an dieser Stelle möchte ich erstmal eine Frage an dich richten, der du hier bist und Jesus nicht kennst. Kennst du Jesus schon persönlich? Hast du dein Vertrauen auf ihn gesetzt? Hast du nicht diese Ehrfurcht vor ihm oder diese gesunde Gottesfurcht vor seinem gerechten Gericht? Und siehst du nicht seine Liebe in dem, dass er sich selbst dir schenken will, ein heiliger Liebhaber auch für dich sein will? Heute Abend kannst du das erleben. Und wenn du, der du heute hier bist, Christ bist, will ich dich fragen, bist du dir bewusst, dass dein Gott ein heiliger Liebhaber ist und dich ganz will, jeden Tag, den ganzen Tag, mit allem, was du bist? Ist dir bewusst, dass dein ganzes Leben ein Gottesdienst ist? Auf Arbeit, in der Schule, im Bus, im Alltag, im Auto, zu Hause? Und lebst du mit diesem Ziel, heilig zu sein, heilig zu werden? Und ich will abschließend nochmals diese Frage aufgreifen und näher erläutern, was es heißt, heilig zu sein oder heilig zu werden. Der Begriff heilig, heilig sein oder Heiligung ist in unserer Zeit verkannt, altmodisch, abgedroschen. Wer gebraucht den heute noch? Und wer versteht diesen Begriff überhaupt noch? Und ich will es kurz so erklären, wie ich es auf der letzten R21-Konferenz gehört habe, in einem Satz. Heiligung bedeutet, sich für Gott schön zu machen, sich für Jesus schön zu machen. Manch einer meint, Heiligung, das ist sowas Ödes, sowas, das nicht bockt, dies lassen, jenes tun, Regeln da, Gesetze hier, Verbote dort. Das ist Christentum. Dann lass mich dir nochmal diesen Satz sagen. Heiligung bedeutet, sich schön machen für Gott, sich schön machen für Jesus. So wie eine Braut darauf achtet, dass die Haare sitzen, das Make-up passt, das Kleid wunderschön strahlt und keine Flecken oder sonstige Blessuren da im Kleid irgendwie aufzufinden sind. Mit diesem ein Ziel, dem Bräutigam zu gefallen, sucht ein Christ, ein wirklicher Christ, indem er Sünde lässt, Gottes Wort ernst nimmt und auf die Reinheit seiner Seele achtet, Jesus zu gefallen und seine Nähe zu genießen. Es geht nicht, irgendwelche Gesetze bloß zu befolgen, sondern ich will meinem Heiland gefallen, meinem Gott. Liebe Schwester, wie sieht das Brautkleid deiner Seele aus? Lieber Bruder, wie sieht der Hochzeitsanzug deiner Seele aus? Schon lange nicht gebetet? Schon lange nicht Bibel gelesen? Schon lange nicht mit Sünde gekämpft? Schon lange nicht mit aufrichtigem Herzen im Gottesdienst mitgesungen? Schon lange in Heuchelei oder anderen Dingen? Gott ist heilig und er sagt dir heute, wenn deine Sünden wie Scharlach sind, wie Schnee sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind wie Karmesin, wie Wolle sollen sie werden. Er sagt, ich will Gemeinschaft mit dir haben. Ich will mich dir offenbaren, ich will mich dir schenken. Aber ich bin ein heiliger Liebhaber, deswegen lass mich zuerst den Dreck und den Schmutz von deinem Kleid nehmen, von deinem Anzug nehmen. Lass mich dich wieder heiligen. Ich rufe euch noch die Worte von Petrus zu. Petrus sagte Folgendes: Als Kinder des Gehorsams, passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist. Seid auch ihr im ganzen Wandel heilig, denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wer gut zugehört hat, der hat ein Wort hier wahrgenommen, berufen. Und wiederum ist dieser Imperativ Gottes im Evangelium gegründet. Es geht nicht einfach darum, macht es, seid es, sondern wie der, der euch berufen hat. Titus sagt, mit heiligem Ruf oder vor Zeiten. Oder wie Paulus es im 1. Korintherbrief beschreibt, mit dem effektiven Ruf, der zum Glauben führt. Er hat euch berufen, Kind Gottes, dich berufen, aus Liebe, aus Gnade sich deiner angenommen. Und deswegen sagt er, mein liebes Kind, sei heilig, denn ich bin heilig. Der souveräne Schöpfer macht sich auf die Reise und rettet sein Volk. Willst du nicht auch mit ihm Gemeinschaft haben? Willst du nicht auch dich ihm nahen, dich für ihn schön machen? Und heute an niemals aufhörendem Gottesdienst teil sein, niemals aufhörenden Gottesdienst feiern. Wenn dem so ist, dann bedeutet es, dass sich Vers 3 in unserem Text in gewisser Art und Weise erfüllt. Mose sprach zu Aaron, dies ist es, was der Herr geredet hat, indem er sprach, in denen, die mir nahen, will ich geheiligt sein. Und dann heißt es weiter, und vor dem ganzen Volk will ich verherrlicht werden. Wenn das dein Herzenswunsch ist, diesem heiligen Liebhaber dein Leben hinzugeben, dann wird er sich an dir und durch dich inmitten dieser Welt verherrlichen. Ich möchte beten. Du wunderbarer Gott, du heiliger König und wunderbarer Liebhaber, wir preisen dich für dein Wesen und deine Art, dass du uns Menschen nicht in unserer Sünde lässt, in unserer Sinnlosigkeit, in unserer Boshaftigkeit uns nicht einfach ins Verderben laufen lässt. Wir danken dir dafür. Wir danken dir dafür, dass du uns Menschen nachgehst. Und dass wir schon in diesen ersten 5 Büchern Mose das Evangelium sehen, wie du Rettung verheißt und Rettung schaffst, und diese Rettung verwirklichst und unter deinem Volk gegenwärtig bist. So hast du es auch bei uns bewirkt, durch deinen Sohn Jesus Christus. Dafür danken wir dir, Herr Jesus, dass du am Kreuz auf Golgatha dein Leben vergossen hast, dein Blut vergossen hast, dein Leben gelassen hast, damit aus Unheiligen Heilige werden. Und damit wir mit frohem und reinem Gewissen uns Gott nahen dürfen. Und wir uns auf die Reise begeben dürfen, die Reise der Heiligung, und uns schön machen können für dich. Und wir danken dir dafür, dass dein Evangelium uns dazu befähigt, Sünde zu lassen und zu hassen und dem nachzukommen, was du liebst. Dafür danken wir dir, Vater, und ich bitte dich, dass du meine schwachen Worte gebrauchst zu deiner Ehre. Dass du jedem gibst, was er braucht, dass dein guter Geist für Zeit und Ewigkeit Veränderung bewirkt, dass wir uns bewusst sind, vor wem wir auch jetzt gerade stehen, vor dem heiligen Gott. Aber wir auch uns bewusst sein dürfen, ja, du bist heilig, aber du liebst uns. Und du willst mit uns Gemeinschaft haben und du willst, dass wir zu dir kommen. Und du siehst die, die mit Sünden kämpfen, hilf ihnen. Wir alle kämpfen mit Sünde, Herr, aber bei manch einem ist es so, als ob er denkt, da ist kein Ausweg, da ist kein Sieg und er liegt am Boden, hilf ihm. Oh, reinige ihn, Herr, und lenke seinen Blick auf deinen Sohn und lass ihn sich an Jesus Christus erfreuen und Mut fassen. Du siehst die, die heucheln, Herr, du kennst auch sie und bring sie zu echter Frömmigkeit, zu echtem Glauben, dass sie Sonntag bei der Tauffeier hier voller Freude mitsingen können und dich loben können, Herr, aus lauterem Herzen. Ich bitte dich, Vater im Himmel, für die, die dich nicht kennen, dass sie sich zu dir wenden. Und für all meine lieben Geschwister, Herr, dass du ihnen einfach gibst, was sie brauchen. In Jesu Namen. Amen.